Nun, jetzt sind wir bereits wieder am Ende dieser Predigtreihe angekommen. Und gleichzeitig sind diese Verse im Epheserbrief, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, die letzten Verse des ersten großen Gedankengangs von Paulus, der im ersten Kapitel begonnen hat. Und wer diese bis dahin mitbekommen möchte, wer noch alles, die ersten Kapitel auch noch genauer anschauen möchte, der kann natürlich alles nachhören bei uns über unsere Webseite. Wir haben ja im Kapitel 1 begonnen, jetzt Kapitel 2 und jetzt haben wir das Kapitel 3 miteinander angeschaut. Der Abschnitt, den wir heute anschauen, ist eine besondere Herausforderung. Übrigens so in Klammer bemerkt, als ich überlegte, das Kapitel 3 als Predigtreihe dann zu machen, weil wir da so langsam durch den Epheserbrief gehen, habe ich gedacht, oh nein, das schaffe ich nicht, was soll ich da alles erzählen und so. Aber das ist generell mein Problem. Und dann bin ich immer wieder begeistert, wenn ich merke, dass der Herr hilft und dass was für ein Reichtum dann drin steckt, wenn man da genauer hinschaut und dann bewegt. Dass dieser Abschnitt, den wir heute anschauen, eine Herausforderung ist, das erkennt man schon bei den verschiedenen Bibelübersetzungen. Denn dieser Abschnitt scheint auch für die Übersetzer nicht ganz einfach zu sein. Und nun bin ich dankbar, dass ich euch aus diesem Abschnitt einige interessante und hoffentlich auch hilfreiche Gedanken mitgeben kann. Beginnen wir also mit dem ersten Punkt. Eigentlich sind wir ja der Meinung, und Paulus hat das auch schon eingangs, also im Lauf des Epheserbriefs gesagt, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt, wenn wir wiedergeboren sind. Er spricht ja von der Versiegelung durch den Heiligen Geist. Das haben wir ja miteinander angeschaut. Und das ist tatsächlich so. Und deshalb würden wir von Paulus erwarten, dass er die Christen nun am Ende seines Gedankengangs in dieser Tatsache bestätigen und ermutigen würde. Doch Paulus betet etwas ganz Überraschendes. Ich bitte, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Hätte jetzt nicht sagen müssen, ich weiß, dass Gott in euch wohnt. Nein, ich bitte, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das ist für unser Denken schon verwunderlich, denn ihr betrachtet den Glauben und die Errettung unbewusst wie einen persönlichen Besitz, der keine Gefahr ausgesetzt ist. Paulus dachte aber nicht so. Für ihn ist der Glaube eine Lebensweise. Eigentlich müsste man glauben, und das könnt ihr eigentlich durchs Band fast an jeder Stelle. Es gibt fast keine Stelle in der Bibel, wo man nicht Glauben mit Vertrauen übersetzen könnte. Es gibt 2, 3 Stellen, da muss man mit Glauben übersetzen, weil dort Glaube im Sinn von Glaubensgut steht. Um den Inhalt, was wir glauben. Aber man kann dieses Wort aus dem Griechischen genauso gut und mit selbem Recht mit Vertrauen übersetzen. Und Vertrauen ist etwas viel Dynamisches. Warum? Weil Vertrauen sucht nach einem Objekt. Wenn ich sage, ich vertraue, was ist eure Frage? Wem vertraust du? Und somit könnt ihr, wenn ihr in der Bibel das Wort Glaube lest, fast immer mit Vertrauen übersetzen. Weil Glaube meint, dass wir Gott vertrauen. Also, ich bitte, dass Christus durch das Vertrauen in euren Herzen wohne. Paulus bittet darum, dass die Christen ihr Leben auf Christus ausrichten. Im christlichen Glauben geht es nicht um religiöse Rituale. Glaube ist viel lebendiger und dynamischer. Wir folgen Jesus nach und vertrauen ihm. Paulus will hier nicht in Frage stellen, ob der Heilige Geist in uns wohnt oder nicht. Das hat er ja geklärt. Paulus will hier zeigen, wie wichtig es ist, dass wir Jesus wirklich vertrauen. Den Christen in Kolosse schrieb er ganz direkt, sie würden für ihr Leben als Christen auch ein Stück Verantwortung übernehmen müssen. Er schreibt, Voraussetzung dafür, dass Gott Menschen aus uns macht, die makellos vor ihn treten können, ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Vielleicht kann man das mit einer, kann uns das Bild einer Pflanze helfen. Ich weiß zwar nicht, ob das dann wirklich das beste Bild ist, aber ich habe keine schlauere Idee gehabt. Also mit der Bekehrung bekomme ich eine wunderschöne Pflanze. Gott schenkt mir alles, ganzen Reichtum. Diese Pflanze entwickelt sich ohne mein Zutun. Das Einzige, was ich machen muss, ist diese Pflanze begießen, Wasser geben. Der einzige Job. Und man kann es auch anders sagen. Das Einzige, was ich machen muss, ist mich auf diese Pflanze zu konzentrieren. Wenn ich ihr kein Wasser gebe, verdorrt sie. Paulus bittet also die Epheser, dass sie Jesus treu bleiben und sie sich nicht von ihm abwenden. Und er verstärkt diese Bitte mit einem Bild. Ich bitte, dass ihr in der Liebe verwurzelt und gegründet seid. Verwurzelt ist ein Wort aus dem Gartenbau und gegründet eines aus der Architektur im Griechischen. Damit will Paulus nochmals unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir unser Leben am richtigen Ort verankern. Wir sollen in der Liebe verwurzelt und gegründet sein. Aber wie sollen wir das verstehen? In der Liebe. Was ist denn Liebe? Wie kann man in der Liebe verwurzelt sein? Das klingt doch irgendwie schwammig und fast etwas kitschig, in der Liebe verwurzelt. Mit dem Wort Liebe verbinden wir meistens Gefühle, Bilder, Einstellungen, Vorstellungen. Es wäre interessant, unsere Assoziationen zusammenzutragen. Was wird in uns hervorgerufen, wenn wir das Wort Liebe hören? Vermutlich könnten wir hier eine ganze Wand füllen mit alles, was ihr denkt, im Zusammenhang mit dem Wort Liebe. Meistens verbinden wir damit Bilder, Gefühle. Es ist klar, Liebe, so wie wir mit diesem Begriff umgehen, der bleibt immer ein bisschen schwammig. Nicht so wirklich fassbar. Da sagt der eine Mann, ich liebe dich. Und der andere ist hin und weg. Ein halbes Jahr später sagt ihm, ich liebe dich nicht mehr. Dann ist er am Boden zerstört. Was ist Liebe? Und wenn das nicht so fassbar ist, wie sollen wir dann in einer Liebe verankert sein, die wir nicht einmal begreifen? Wie sollen wir in ihr verwurzelt und gegründet sein? Aber ich bin froh, dass Paulus eine konkrete Vorstellung von Liebe hat, von der er hier spricht. Lesen wir den ganzen Vers, dann fällt uns das auf. Ich bitte, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe verwurzelt und gegründet seid. Die Liebe steht synonym zu Christus. Christus, der Inbegriff der Liebe. Paulus beschreibt mit der Liebe keine Gefühle, sondern eine Person, Jesus Christus. Johannes schrieb einmal, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Die Liebe schlechthin. Und wer in der Liebe gegründet und verwurzelt ist, der ist in Gott verwurzelt und gegründet. Und genau das will Paulus sagen, nicht mehr und nicht weniger. Bedeutet nichts anderes als mit Jesus verbunden zu bleiben. ihm ganz und gar zu vertrauen. Und Jesus vertrauen bedeutet, dass wir auf ihn hören und das, was wir verstanden haben, auch tun. So sagt Jesus selbst einmal, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Wer Jesus vertraut, der ist in der Liebe verwurzelt und gegründet. Und Paulus musste schon oft erleben, wie Christen sich von Jesus abgewandt haben. Das hat ihn immer unglaublich erschüttert. Eine ganz große Enttäuschung für ihn waren die Christen in Galatien. So schreibt er in seinem Brief erschüttert am Anfang: Ich wundere mich so schnell, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Er war erschüttert und lest mal eingangs den Galaterbrief. Er wiederholt es dann noch einmal. Und er sagt dann, selbst wenn ich oder ein Engel des Himmels kommen würde und euch ein anderes Evangelium verkündigen würde, die seien verdammt, es gibt kein anderes Evangelium. Und wie konntet ihr so weit gehen, Gott den Rücken zu kehren? Und deshalb betet Paulus für die Christen, dass sie sich nicht von Jesus abwenden, sondern ihm unerschütterlich vertrauen. Die Christen in Kolosse forderte er unverblümt dazu auf, bei Jesus zu bleiben. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf Jesus auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Bleibt einfach bei dem stehen, was ihr von Jesus bekommen habt. Bleibt ihm treu. Lasst euch nicht ablenken. Lasst euch nicht irritieren, selbst wenn die Leute sagen, das sei nicht intelligent, was wir glauben. Selbst wenn die Leute sagen, es kann doch nicht sein, dass man nur durch Jesus in den Himmel kommt. Wer will Gott widersprechen? Durch diese Verwurzelung in Jesus vertieft sich das Verständnis für den Heilsplan Gottes. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Übrigens ist hier wieder auffällig, dass Paulus nicht über einen einzelnen Gläubigen spricht, sondern über die Gemeinschaft der Gläubigen. Er spricht über die Gemeinde, die in diese Erkenntnis hineinwächst. Mit allen Heiligen. Seht ihr das? Mit allen Heiligen steht da. Mit allen Heiligen werden wir den Heilsplan und das Heilshandeln Gottes besser verstehen. Wenn wir Jesus vertrauen, werden wir die Breite, Länge, Höhe und Tiefe des Heilsplans ausloten können. Gottes Wille, sein Plan und seine Absichten werden wir immer besser verstehen. Denn Christen in Rom, schreibt Paulus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Evangeliumsgemäß. Dem Evangelium entsprechend zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, ob es vollkommen ist. In der Hingabe an Jesus werden wir Gottes Plan und Absichten besser kennenlernen. Aber wir werden auch die Liebe Gottes besser verstehen können. Wie Paulus weiterfährt, auch könnt ihr die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wenn wir den Heilsplan Gottes in seiner Breite, Länge, Höhe und Tiefe ausloten können, werden wir über die großartige Liebe Gottes nur noch staunen können. Sie übertrifft unsere Vorstellungskraft. Wer diese Liebe erkennt, der wünscht von Gott keine Spezialbehandlungen mehr. Wir werden uns einfach darüber freuen, dass wir in den Genuss dieser Liebe gekommen sind. Und diese Liebe fand ihren Höhepunkt, ihren sichtbaren Höhepunkt im Opfer von Jesus Christus. Johannes schreibt, Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für andere zu opfern. Und das Großartige dieser Liebe ist, dass sie nicht auf einer Gegenleistung beruht. Wir sind nicht gut. Und deshalb liebt uns Gott. Und wir haben nicht Gott geliebt und deshalb liebt er uns. Nein, das ist das Fundament der Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Gott hat uns zuerst geliebt. Und zwar, als wir noch nicht liebenswürdig waren. Und Gott selbst hat sich für uns geopfert und dadurch hat er uns liebenswürdig gemacht. Er hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen, damit er uns lieben kann. Ist das nicht etwas Großartiges? Alles kommt von ihm. Keiner von uns. Und mag er noch so fromm groß geworden sein, aus der gläubigsten Familie, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Die Liebe Gottes hast du einzig und allein geschenkt. Du hast sie nicht verdient, du warst kein guter Mensch, deshalb hat er dich geliebt. Es ist reine Gnade Gottes. Und je besser wir den Heilsplan Gottes verstehen und Jesus kennenlernen, desto stärker werden wir von der Liebe Gottes ergriffen sein. Es ist nicht so, dass uns Gott noch mehr lieben könnte, als er das schon getan hat und tut. Der Liebesbeweis Gottes liegt nicht in der Zukunft. Er kommt nicht erst noch. Gott wird dir nicht erst dann mal zeigen, wie Liebe dich wirklich hat. Die Liebe Gottes liegt in der Vergangenheit. Sie liegt und sichtbar geworden am Kreuz. Wenn sich ein Mensch bekehrt, nehmen wir die beiden jungen Menschen, die haben gestern ihr Leben Jesus anvertraut. Jetzt haben sie alle Liebe, die Gott schenkt, auf einen Klatsch bekommen. Es gibt nicht mehr Liebe. Gott kann uns nicht mehr lieben, als er uns schon geliebt hat. Das Maximum seine Liebe erleben wir in dem Moment, wo er uns erlöst. Mehr gibt es gar nicht. Und alles andere, was Gott uns gibt, wenn wir krank sind und beten und er uns gesund macht, das ist toll, ich finde das auch wunderbar. Aber das übersteigt das Maß der Liebe, das er uns schon gegeben hat. Nie, nie. Alles andere, was wir nach der Erlösung von Gott noch bekommen, ist alles Zugabe. Und zwar steigert das die Liebe nicht, sondern es ist immer tiefer als das, was er uns schon gegeben hat. Versteht ihr das? Statt dass wir uns immer ausstrecken und sagen, Herr, gib uns mehr, gib uns mehr, gib uns mehr, lieb mich mehr, lieb mich mehr. Sollten wir vielmehr sagen, danke, 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 danke. Großartig, wie du mich geliebt hast, was du für mich getan hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, wie Gott manchmal denkt und ob er nicht traurig ist, wenn er den Eindruck hat, dass wir noch nicht realisiert haben, wie groß seine Liebe zu uns ist. Mehr Liebe, als uns Gott mit der Erlösung von Jesus geschenkt hat, gibt es nicht. Du hast, wenn du erlöst bist, das Maximum der Liebe Gottes erhalten. Alles andere, was er dir schenkt, ist Zugabe. Aber nicht, es ist nicht mehr Liebe. Mehr gibt es nicht. Im Rückblick auf das, was Gott uns bereits getan hat. Entdecken wir die großartige Liebe Gottes. Und je besser wir Gott und seinen Plan verstehen, desto reifere Christen werden wir. Paulus beschreibt das später im Epheserbrief folgendermaßen: Die Unterweisung im Glauben soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Mir gefällt es sehr, dass Paulus hier deutlich macht, dass man als Christ erwachsen werden kann. Das begeistert mich. Wir können erwachsen werden. Wir können reife Christen werden. Manchmal denke ich, verhalten wir uns als Christen, ja, wir sind immer Babys und wir sind immer die Armen und wir verstehen immer nichts und wir humpeln immer irgendwo hinterher. Nein, wir können erwachsene, reife Menschen werden im Glauben. Wir müssen nicht immer Babys bleiben. Einmal wird das sogar beklagt in der Schrift, was heißt, man muss euch noch Muttermilch geben, weil ihr harte Nahrung noch nicht, mit der nicht umgehen kann. Luther übersetzt übrigens, das gefällt mir eben, dass wir hingelangen zum vollendeten Mann. Oder zur vollendeten Frau. Dass wir erwachsen werden können. Wir können zu reifen, erwachsenen Christen werden. Und das hat nun mit Alter nichts zu tun. Wenn man 90 ist, heißt das noch lange nicht, dass man ein reifer, erwachsener Christ ist. Und wenn man 20 ist, heißt das noch lange nicht, dass man ein Baby ist. Ich kann mit 20 Jahren ein reifer, erwachsener Christ sein. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Mit der Hingabe. Dem Vertrauen zu Jesus. Wer ihm vertraut durch alles hindurch, der ist erwachsen geworden. Der ist gereift im Glauben. Nun schließt Paulus seinen ersten großen Gedankengang im Epheserbrief, der im ersten Kapitel begonnen hat, mit einem überschwänglichen Lob ab. Dieses Lob zeigt uns, wie erfüllt, begeistert und überwältigt er selber von Gott war. Gott aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus ist fasziniert von der unvorstellbaren großen Kraft Gottes, die innerhalb der Gemeinde wirksam ist. Gottes Wirken in uns und in der Gemeinde ist größer und beeindruckender, als wir uns das vorstellen können. Das sagt dieses Wort, da könnte man über seine Aussage könnte ich allein eine Predigt machen. Dass man auch beim Übersetzen, man weiß gar nicht, wie man das übersetzen soll, dass das verstanden wird, wie großartig Paulus das sieht. Ich denke, wir werden im Himmel einmal darüber staunen, wie Gott in dieser Welt und in der Kirche gewirkt hat. Doch auch wenn wir nur erahnen können, wie mächtig Gott wirkt, so können wir genug erahnen, um angemessen darauf zu reagieren. Wir geben Gott die Ehre. Gott sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus. Zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit soll Gott Ehre erwiesen werden. Nie darf das Lob Gottes beiseite gestellt werden oder gar abbrechen. Nicht in dieser Welt und schon gar nicht in der zukünftigen. Gott kann man in vielfältiger Weise ehren. Und eine wichtige Art, Gott zu ehren, ist Lob und Anbetung. Anbetung ist ein außerordentlich wichtiger Teil unseres Gottesdienstes. Ich weiß, dass viele den Gottesdienst wegen den Predigten besuchen. Wenn wir einen Gottesdienst ohne Predigten feiern, nur mit Anbetung. Oder der Prediger passt uns nicht, der da kommt. Dann überlegen wir vielleicht sogar, ob wir zu Hause bleiben sollen. Und wenn das so ist, dann hätten wir etwas Fundamentales nicht verstanden. Gott soll in der Gemeinde gelobt und geehrt werden. Und es freut mich, dass wir Lobpreisteams haben, die die Anbetung immer gut vorbereiten. Ich freue mich über die Leute in der Tontechnik, die dafür sorgen, dass das Lob Gottes auch gut klingt, dass es nicht pfeift und wir alle abgelenkt sind, sondern uns konzentrieren können auf das Lob Gottes. Natürlich auch der Beamer, der zum richtigen Zeitpunkt schaltet, dass wir wirklich nicht abgelenkt sind, sondern Gott ehren und ihn loben. Wir wollen für Gott immer das Bestmögliche tun. Ein Grundsatz übrigens unserer Grundwerte in unserer Kirche ist, wir tun für Gott das Bestmögliche. Nicht das Perfekte, das schaffen wir nicht, aber das Bestmögliche. Denn wenn wir Gott ehren wollen, ehren wir ihn nicht nur in dem, dass wir einfach etwas machen, sondern indem wir uns Mühe geben. Wenn wir zu Hause Besuch empfangen, dann bringen wir meistens in der Regel unsere Wohnung auch in Ordnung, wollen es machen, dass die Leute wohl ist, wir wollen ihnen entgegenkommen. Wenn wir Gott ehren wollen, dann wollen wir es das Bestmögliche tun. Es geht schließlich um die Ehre Gottes und da sollten wir unser Bestes geben. Alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Im Psalm 150 werden wir eindrücklich dazu aufgerufen, Gott zu loben. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Da haben wir wieder gesehen, auch mit diesem Regenbogen, Gott demonstriert hat, was er machen kann. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfen und Zither. Lobt ihn mit Pauken und Reigentanz. Lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel. Lobt ihn mit helltönenden Zimbeln und mit tiefschallenden Zimbeln. Da bin ich doch in meinem Schlagzeug wirklich voll dabei. Da gibt's höhere Zimbeln, tiefere Zimbeln, gell, Raffi? Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Mit allem, was irgendwie Geräusche verursacht. Selbst mit unserem Körper, Reigentanz, sollen wir Gott loben. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn wir heute vom Lobpreisteam angehalten worden wären, hier um die Stuhlreihen herum, das Lob auch körperlich auszudrücken. Es will einfach sagen, Gott verdient dieses großartige Lob. Zum Schluss möchte ich euch noch auf eine Besonderheit in unserem Text hinweisen, überhaupt im Epheserbrief, die uns oft nicht auffällt, weil wir alle Individualisten sind. Das ist so, das ist kulturell bedingt, Schweizer speziell. Wir haben unsere vier Wände und wir wissen schon, wie wir leben und wir machen schon was miteinander, aber niemand soll mir reinreden und so. Wir sind total Individualisten. Das hat zur Folge, dass wir den Glauben an Jesus Christus hauptsächlich auch so verstehen, als etwas Individualistisches, das nur mich etwas angeht. Schließlich muss ich mich selber entscheiden, ob ich Jesus nachfolgen möchte oder nicht. Und das stimmt auch. Doch wenn du dich entschlossen hast, Jesus nachzufolgen, dann bedeutet das auch, dass du automatisch zur Familie Gottes dazugehörst. Zum Glück. Denn etwas Besseres kann dir gar nicht passieren. So wird aber dein individualistisches Leben durchkreuzt. Gott sieht dich zwar immer noch als eine einzelne Person, aber als eine Person, die in die Gemeinschaft der Gläubigen eingebunden ist. Und deshalb schreibt Paulus, Gott sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus stellt die Gemeinde und Jesus Christus auf dieselbe Ebene. Jesus und die Gemeinde sind für Paulus nicht zwei getrennte Bereiche. Für Paulus ist klar, Christus wohnt in der Gemeinde noch viel mehr. Die Gemeinde bildet den Körper von Jesus. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Jeder, der die Bibel kennt, kann mir da in keiner Art und Weise widersprechen. Kirche, die Gemeinschaft der Christen, ist im Denken von Paulus und von den Aposteln eine Selbstverständlichkeit. Paulus weiß nichts von einer privaten magischen Erfahrung, unabhängig von der Gemeinschaft der Gläubigen. Wir denken, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, immer noch, dass wir mit unserem Glauben schon selber zurechtkommen. Die Gemeinde ist einfach noch etwas, das dazugehören kann und für bestimmte Lebensphasen hilfreich sein kann. Aber wirklich nötig für mein Glaubensleben ist sie nicht. Ich kann ja alles nach Hause holen. Ist alles, ich kann sogar unterwegs, Smartphone. Warum soll ich am Sonntag in die Kirche gehen, wenn die Predigt auf meinem iPod oder Smartphone besser ist als die ich hier höre? Warum soll ich mit Christen zusammen sein und noch etwas mit ihnen zusammen tun, wenn ich sonst noch gute Kollegen habe? Ich kann allein Christ sein. Ich brauche das alles nicht. Und wenn die Gemeinde dann da noch irgendwann reinspielt, das kann sein, aber ich brauche sie eigentlich nicht. Das ist falsch, falsch, und ich sage es nochmals, es ist falsch. Durch Christus seid ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Jetzt kann ich sagen, ich habe den Heiligen Geist in mir. Stimmt. Aber die Apostel lehren, dass der Geist in der Gemeinde wohnt. Das ist eine andere Qualität, die dazukommt. Das eine nicht ohne das andere. Die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gläubigen ist für ein gesundes geistliches Leben unabdingbar. Kirche ist dort, wo Christen miteinander leben. Ich entferne mich vom Leib Christi, wenn ich als Christ für mich allein leben will. Ich sage es noch ganz, noch krasser, steht dann nicht so in der ausgeschriebenen Predigt. Ich entferne mich von Christus, wenn ich mich von der Gemeinde entferne. So denkt die Bibel. Wir gehören zum Leib Christi. Das ist auch etwas Wunderbares. Ich finde das übrigens toll, abgesehen davon. Ich finde das gar nichts Tragisches. Für wen sorgt sich Jesus denn in besonderer Weise? Für den einzelnen Christen? Ja, das tut er auch. Aber Jesus sorgt sich vor allem für die Gemeinde. Er sorgt vor allem für die Gemeinde. Paulus schreibt, wir versorgen unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Wir als Gemeinschaft sind sein Leib. Natürlich gehören auch die anderen Christen dazu, die heute Morgen leider nicht hier sind. Es gibt ja noch viele mehr als wir. Aber wir gehören zu einem Leib. Und wir sind jetzt hier vor Ort auch als Leib zusammen. Und wer ist die Braut von Jesus? Der einzelne Christ? Natürlich nicht. Es ist die Gemeinde. Jesus möchte die Gemeinde zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig, untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Jesus sieht uns immer als Menschen, die in seinen Leib eingebunden sind. Menschen, die in der Gemeinschaft leben und ihre Gaben einbringen. Echte und tiefe Liebe erfahren wir, wenn wir in der Gemeinde eingebunden leben, denn die Gemeinde ist der Leib Christi. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für diese großartige Liebe, die du uns in Christus geschenkt hast und gezeigt am Kreuz, dass du deinen Sohn geopfert hast. Und wir danken dir, Jesus, dass du das aus Liebe zu uns auf dich genommen hast, es hat dich sehr, sehr viel gekostet. Denke nur an Gethsemane, dein Ringen, dass dieser Kelch an dir vorbeigehen würde, aber er ging nicht an dir vorbei. Du hast das alles auf dich genommen, aus Liebe zu uns. Und hilf uns, dass wir begreifen, dass es nicht mehr Liebe gibt, als die, die du uns schon geschenkt hast. Dass es nicht einen größeren Reichtum gibt, als den, den wir schon erhalten haben. Und dass es nur noch unsere Aufgabe ist, in diesem Reichtum zu leben und dir treu zu bleiben. Kein anderes Evangelium anzunehmen, sondern das einzige wahre Evangelium, darin zu verharren. Wir beten dich an. Amen.